Helmholtz Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.
Fischembryonen, genetischer Barcode entlarvt Umweltgifte. Schon gewusst, dass der Mensch dem Wettergott ins Handwerk pusht? Und natürlich wieder unser Geräusch des Monats. Mein Name ist Sabine Lüders. Ich grüße Sie. Hallo. Bevor wir zu der Frage kommen, wie winzig kleine Fischembryonen Umweltgifte entlarven, hören Sie wie immer unser Geräusch des Monats. Es entstammt genau dem Labor, in dem die Fischchen, um die es heute geht, untersucht werden.
Helmholtz Podcast, Geräusch des Monats.
Worum es sich bei diesem Geräusch genau handelt, erfahren Sie am Ende dieses Podcasts. Doch nun zu unserem Schwerpunktthema.
Helmholtz Podcast, Schwerpunkt.
Dass wir zum Testen der Wasserqualität Fische als Versuchstiere nehmen, ist nicht neu. Fische reagieren sehr sensibel auf Umweltgifte. Doch die bisherigen Testverfahren sind nicht besonders genau. Am Institut für Toxikologie und Genetik am Forschungszentrum Karlsruhe haben Wissenschaftler nun ein genetisches Verfahren entwickelt, mit dem sich Umweltgifte sehr präzise nachweisen lassen. Und zwar mit Hilfe von Zebrafischembryonen. Mehr dazu von Erich Wittenberg.
Also, das ist eines unserer Räume hier. Im Ganzen haben wir 4 von den Räumen. Das sind also die Aquarien, in denen die Fische gehalten werden.
Professor Uwe Strehle ist Direktor des Instituts für Toxikologie und Genetik am Forschungszentrum Karlsruhe. Er führt uns in einen schwülwarmen Raum, die Regalwände voll mit kleinen Aquarien.
Wir haben im Ganzen eine Kapazität im Momentan von 150.000. Das sind ungefähr fast 4.000 Aquarien. Und wir können in diesen Tanks, die vielleicht 5 Liter halten, können wir so gut 20 bis 30 Tiere eingesetzt halten.
Die maximal 5 cm großen Zebra-Bärblinge sind bei Hobby-Aquarianern sehr beliebt. Hier leben sie im Forschungszentrum Karlsruhe in Hunderten von 5-Liter-Becken und dienen der Forschung.
Ja, hier sehen Sie sogar, da hat hier dieser Einsatz reingemacht. Da ist unten am Boden dieses Gitter. Die Fische schwimmen drüber, legen ihre Eier und die Eier fallen dann unten rein. Und wir können dann ganz einfach die Eier unten einsammeln und untersuchen oder mit Chemikalien behandeln oder hochziehen. Wir züchten auch sehr viele Fische, weil wir ja Genetik betreiben. Von daher ist es ein ganz essentieller Teil unserer Arbeit, im Prinzip diese Eier zu sammeln und dann auch systematisch hochzuziehen.
Abgesehen haben es die Forscher auf den Nachwuchs der Zebrafische, der normalerweise von seinen Eltern aufgefressen wird. Die winzigen Fischembryonen leben bis zum dritten Tag in einer Eihülle. Danach tragen sie noch 2 Tage ihren Dottersack mit sich. In dieser Phase reagieren sie äußerst empfindlich auf chemische Einflüsse. Und für diese Reaktionen interessieren sich die Forscher.
Also wir sammeln die Eier von den Laichkäfigen und setzen die Embryonen in eine Glasschale und geben davon eine definierte Menge an Umweltschadstoff dazu. Inkubieren das Ganze dann für einen Tag und am nächsten Tag werden die Embryonen dann geerntet, aufgeschlossen und daraus die Ribonukleinsäure präpariert.
Die Wissenschaftler um Professor Strehle haben ein Modellsystem entwickelt, mit dem sich Umweltgifte sehr spezifisch zu einem frühen Zeitpunkt genetisch nachweisen lassen und das mit unglaublicher Genauigkeit.
Wir haben Nachweisgrenzen im Mikronanogramm pro Liter Bereich. Also wir kommen zum Beispiel für Dioxin in Bereiche, die dem entspricht, was wir in der Umwelt als normale Konzentration finden können. Von daher sind wir natürlich mit diesem System extrem sensitiv.
Das genetische System der Fischembryonen reagiert auf die Umweltgifte. Beim Ablesen der Gene in der Zelle entsteht die sogenannte Ribonukleinsäure, die Boten-RNA. Unter dem Einfluss von chemischen Substanzen wird im Fischembryo entweder mehr oder weniger Boten-RNA produziert. Und diese Veränderung können die Forscher messen.
Und was wir messen, sind die Ribonukleinsäure-Veränderungen im Inhalt. Und da gibt es für jedes Gen gibt es eine Ribonukleinsäure in der Regel. Und anhand der unterschiedlichen Mengen von diesen Ribonukleinsäuren können wir den Grad des Ablesens eines Gens messen. Und da gibt es Gene, die werden hochgefahren, das heißt, da gibt es mehr Ribonukleinsäure von dem spezifischen Gen, beziehungsweise Gene werden auch abgedreht, da gibt es dann weniger. Und wir messen diese Veränderung. Wenn man das dann für jedes der 25.000 Gene im Zebrawerbling misst, bekommt man natürlich einen hochsensitiven, Barcode-ähnlichen Readout, das einem dann ermöglicht, dann anhand von diesen Veränderungen die Art der Chemikalien vorherzusagen.
Aber das ist noch nicht alles. Den Wissenschaftlern ist es gelungen, das Genom der Zebrabärblinge so zu verändern, dass die Fischembryos fluoreszierende Leuchtstoffe herstellen. Immer dann, wenn bestimmte Gifte im Wasser sind, leuchtet der Fischembryo, wenn er unter dem Mikroskop mit blauem Testlicht bestrahlt wird.
Wir können jetzt bestimmte Gene herausnehmen und die so verändern, dass sie uns fluoreszenten Readout geben. Und wenn wir dann diese Gene wieder in die Embryonen hineinstecken, in die Fische hineinstecken, das ist sehr gut machbar, dann würde die Wirkung des Umweltgiftes dazu führen, dass dieser Fisch blau, grün oder rot wird. Dieser Embryo. Das heißt, wir könnten damit natürlich dann ein wunderbar einfaches Testsystem machen, um bestimmte Chemikalien in der Umwelt zu messen oder, was natürlich wahrscheinlich weitaus interessanter ist, um unbekannte Substanzen auf ihre mögliche toxische Wirkung hinzumessen.
Ziel ist es, diese Leuchtsignale der Fischembryonen unter dem Mikroskop von Robotern auslesen zu lassen. Diese Technik ist bereits in der Entwicklung und wird es ermöglichen, Umweltgifte sehr genau und effizient nachzuweisen. Das System könnte zukünftig als Test für neue Wirkstoffe dienen, um frühzeitig ihr Gefährdungspotenzial einzuschätzen. Aber auch zur Testung bereits eingesetzter Chemikalien könnten die Embryonen der Zebrabärblinge nützlich sein. So müssen zum Beispiel im Rahmen der neuen EU-Chemikalienrichtlinie REACH bis zu 30.000 Substanzen nachgetestet werden. Bis dahin müssen die Zebrafische in Professor Strehles Aquarien noch viele Eier legen.
Von den Fischembryonen, mit denen sich Umweltgifte nachweisen lassen, nun zu einem ganz anderen Thema in unserem Hörstück schon gewusst. Immerhin hat es auch etwas mit unserer Umwelt zu tun.
Schon gewusst, dass der Mensch dem Wettergott ins Handwerk pfuscht?
Wind und Sturm, Regen und Hagel, Blitz und Donner. Wer würde nicht gerne einmal Herr über die Naturgewalten sein, als Himmelsvater Zeus auf einem majestätischen Wolkenberg thronen, die Macht über Schicksal und Wetter in der Hand? Doch entscheidet wirklich nur die Willkür eines Wettergottes über Temperaturen und Niederschlag?
Es scheint, als wäre es reiner Zufall. Ob es am Montag nun wie aus Gießkannen regnet und dienstags wieder bereits die Sonne strahlt, eine Regel ist nicht zu erkennen. So ganz stimmt diese These allerdings nicht. Meteorologen am Helmholtz-Forschungszentrum in Karlsruhe haben nämlich ein besonderes Phänomen beobachtet. Innerhalb von 15 Jahren haben die Forscher über 6 Millionen Wetterdaten gesammelt und ausgewertet. Die überraschende Erkenntnis: Das Wetter hält sich an einen ganz bestimmten Wochenrhythmus. So steigen durchschnittlich die Temperaturen immer ab Samstag an. Mittwoch ist dabei im Schnitt stets der wärmste Tag, Samstag der kühlste. Und damit ist noch nicht Schluss. Die Regenwahrscheinlichkeit steigt im Laufe einer Woche stetig an, ebenso wie die Bewölkung am Horizont. Am sonnigsten ist es übrigens im Durchschnitt nicht etwa am Sonntag, sondern am Montag.
Doch was steckt dahinter? Ist es Wettergott Zeus, der sich in seiner Himmelsburg an einen strikten Terminplan hält? Oder aber wird ihm ins Handwerk gepfuscht bei Regen, Hagel, Blitz und Donner? Letzteres stimmt. Es gibt da jemanden, der Zeus gehörig auf der Nase herumtanzt. Denn alleine würde dieser nicht auf die Idee kommen, sich an irgendwelche Vorgaben zu halten. Und erst recht nicht an bestimmte Wochentage.
Es ist einmal mehr der Störenfried Mensch, der hier Chaos stiftet. Und zwar als Produzent von sogenanntem Aerosol. Dies sind kleinste Partikel, zum Beispiel aus Sulfaten und Ruß, die in der Luft schweben. Die Schwebeteilchen greifen direkt in Wolken- und Regenbildung ein. Und da am Wochenende weniger Aerosol aus Industrieschloten und Autoverkehr in die Luft gelangt, ist es an Montagen nun einmal im Schnitt am sonnigsten, mittwochs am wärmsten und zum Ende der Woche am bewölktesten. Was bleibt, ist ein bitterer Beigeschmack bei solch menschgemachter Pfuscherei. Da kann selbst ein Wettergott nichts mehr ausrichten.
Zum Abschluss noch die Auflösung unseres Geräuschs des Monats. Was Sie hier gehört haben, ist das Geräusch eines Mikroinjektionsapparates, das wir im Forschungszentrum Karlsruhe aufgenommen haben. Mit ihm können Genlösungen in ein ca. 1 mm kleines Fischei injiziert werden. Die Injektionsnadel ist mit einem dünnen Schlauch mit dem Apparat verbunden und mit Hilfe eines kurzen Luftstoßes wird eine winzige Menge flüssige DNA ausgestoßen. Das war's für heute im Helmholtz-Podcast. Ich hoffe, wir hören uns im nächsten Monat wieder. Machen Sie's gut. Tschüss.
Der Helmholtz-Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.